ScienceFly, die Forscher fliegen, der etwas andere Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society der Universität Düsseldorf.
Von Eva-Maria Holli
und Detlef Maurer.
Zwei neugierige Stubenfliegen im Zentrum von Gesundheit und Gesellschaft. Hier gibt es jede Menge Forschung und Frieda und Friedel sind mittendrin.
Gesundheit! Frieda, du niest ja! Zitterst du etwa auch schon?
Ja, irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, was los ist.
Du bist doch nicht etwa schon wieder krank? Wen kann man denn da mal fragen?
Lass uns doch noch mal bei Heiner Fangerau vorbeifliegen. Das ist ja der Prof für Medizingeschichte und Ethik. Der weiß bestimmt was.
Na, das ist eine gute Idee. Und los!
Ah, oh, Friedel, guck mal!
Na, wenn das kein Zufall ist, die Eva-Maria-Holli ist auch da!
Du, ich wollte dich gerade fragen, es gibt ja technische Bedingungen, die darauf Einfluss nehmen, wie Krankheiten entstehen oder sich verändern. Zum Beispiel die Erfindung von Röntgenstrahlen oder die Erfindung des Fieberthermometers. Gibt es eigentlich auch kulturelle Bedingungen, die auf Krankheiten Einfluss nehmen?
Hier ist ein super historisches Beispiel, wo vielleicht sogar Technik und Kultur ineinander laufen. Die sogenannte Neurasthenie oder Nervenschwäche. Diese Erkrankung war ein Kulturphänomen und ist auch als solches beschrieben worden. Was meine ich damit? Anders als ein gebrochenes Bein, das relativ zeitlos ein gebrochenes Bein bleibt, so ist diese Neurasthenie, Nervenschwäche, als Kulturphänomen eng gebunden an die Zeit um 1900. Da erst tritt diese Krankheit auf. Das macht sie auch historisch so spannend. Was passiert da? Um 1900 in der Spätphase der Industrialisierung hat sich die westliche Welt dramatisch modernisiert. Es gibt elektrisches Licht, es gibt Straßenbahnen, es gibt Eisenbahnen. In den Städten ist ein Gewimmel und genau das gilt als modern. Und genau in dieser Phase kommen Leute zu ihren Ärzten, Menschen zu ihren Ärzten und sagen, sie sagen, ich bin müde, abgeschlagen, Impotenz leide ich auch drunter, ich mag auch gar nichts mehr essen. Also es sind so sehr unspezifische, psychologisch-körperliche, funktionale Symptome, die ein allgemeines Schwächegefühl beschreiben. Gleichzeitig wird auch beschrieben, dass man Zittern hätte oder eine innere Unruhe. Und die Ärzte, die sich das angucken, es fängt in Amerika an und kommt dann schnell nach Europa, die deuten diese Krankheitserscheinung als Reaktion der Nerven auf das moderne Leben. Mhm. Die sagen, dieses elektrische Licht, das ist nicht natürlich, das kann nicht gut sein für einen Körper. Die Eisenbahn, die so schnell fährt, das ist ja etwas, was ein Körper gar nicht aushalten kann, das muss den Körper zerrütten. Und die sagen, dass es die Nerven sind, die dadurch angegriffen werden, durch diese neuen Lebensumstände und nennen diese Krankheit eben Nervenschwäche oder Neurasthenie als griechischen Begriff dafür. Im Englischen heißt sie interessanterweise sogar Railway Spine, also Rücken und Rückenmark und Eisenbahn, weil es der schnelle Verkehr ist, der die hervorbringt. Und dann sagen die Ärzte, was ist die Therapie dagegen? Ja, das Zurückführen der Kulturphänomene, nämlich die Leute aufs Land schicken, Milieutherapie nennt man das, in Sanatorien auf dem Land behandeln, vor allem eben mit Ruhe, Licht und Wasser. Und hier wird es jetzt interessant, um Wasser, Licht und Natur auf den Menschen wirken zu lassen, wird jetzt genau wieder Technik eingesetzt. Nämlich das Wasser wird zum Beispiel durch Pumpen auf den Körper gebracht. Oder Lichttherapie, Sonnenlicht wird simuliert durch elektrisches Licht. Und sehr schnell fangen Ärzte dann auch an, über die Haut Strom zu applizieren, weil sie denken, dass diese Nervenschwäche behandelt werden kann, indem man Nerven, die Strom verloren haben, durch diese ganze Überlastung im modernen Leben auch wieder Strom zuführen kann.
Und hat die Therapie Erfolg gehabt? Weiß man da was drüber?
Ja, diese ganze Therapie ist popkulturell auch unheimlich verarbeitet worden. Ich glaube, in Deutschland das berühmteste Beispiel sind die Buddenbrocks, in dem der eine Bruder, Christian, an der Neurasthenie leidet. Der wird nicht erfolgreich behandelt, sondern diese Neurasthenie wird immer schlimmer und führt am Ende in eine psychiatrische Erkrankung. Und die Ärzte, die sich mit Neurasthenie befassen, sind sehr erfolgreich damit, auch Geldgeber, sprich die damals schon existierenden Krankenkassen, aber auch Staaten, davon zu überzeugen, dass diese Milieutherapie die bessere Prophylaxe ist gegen eine schlimmere Erkrankung. Und deshalb sprießen solche Sanatorien aus dem Boden, sowohl private, die man selber bezahlen muss, aber eben auch staatlich finanzierte. Und diese Therapie hat Erfolg. Es setzt auch so etwas ein, dass Menschen da immer wieder hingehen. Man kann jetzt sagen, ist das erfolgreich, wenn man immer wieder geht? Es ist halt so, dass sie für eine gewisse Zeit nach so einer Kur therapiert sind und dann wieder arbeiten können und dann wieder in die Kur gehen.
Wer durfte denn damit in Kur gehen? Durfte da jeder?
Die Privatzahler durften das ja sowieso. Die hatten genug Geld, aber auch die gesetzlich Versicherten kriegten so eine Kur. Wir bewegen uns hier in der Zeit so um 1900. Die erste staatliche Einrichtung ist 1903 gegründet worden und danach sprießen die eigentlich wie kleine Pilze aus dem Boden.
Ha, Frieda, vielleicht hast du ja auch eine Neurasthenie. Flieg doch mal in eine Steckdose. Da bekommst du dann eine Strombehandlung und danach fliegst du raus aufs Land zur Milieutherapie.
Friede, ich glaube, du hast deine Fühler zu weit in die Steckdose gehalten. Die haben die Stromtherapie doch damals mit ganz speziellen Geräten gemacht.
Jetzt ist diese Krankheit aufgetreten. Und heute haben wir sie nicht mehr und sie wird auch behandelt. Übrigens zur Elektrizität gibt es da noch ganz, ganz viel zu sagen. Mhm. Also was da sehr spannend ist, die Leute holen sich diese kleinen elektrischen Geräte dann irgendwann auch nach Hause. Es kommen verschiedene andere Konzepte von Körperwahrnehmung und Neurasthenie dazu. Das führt jetzt vielleicht etwas weit, aber die Erfindung des Vibrators hängt auch mit dieser Erkrankung zusammen, weil hier über ein elektrisches Gerät ein Körper beruhigt werden kann. Also das war wirklich ein Massenphänomen. Und das ist auch ganz witzig, wenn man die Zeitungen aufmacht, da gibt es Werbung für Sanatorien, Werbung für elektrische Geräte, mit denen man die Erkrankung behandeln kann. So, und jetzt ist die Krankheit weg heute. Warum ist das so? Und da sieht man auch schön bei dieser Krankheit, wie diese Krankheit wieder verschwinden kann. Als nämlich der Erste Weltkrieg beginnt und der Frontkrieg andauert, sind an allen Fronten sehr, sehr viele Soldaten an Neurasthenie erkrankt. Mhm. Und hier zeigt sie sich vor allem durch diese Unruhe und es tritt ein neues Symptom dazu, nämlich ein Körperzittern. Ich glaube, wer Babylon Berlin geguckt hat als Fernsehserie, der hat das mal gesehen, da wird das nämlich thematisiert, dass einer der Protagonisten an dieser Neurasthenie, die mit dem Körperzittern verbunden ist, leidet.
Das sind auch die sogenannten Kriegszitterer, ne? Der Begriff taucht ja auch immer wieder auf.
Genau so heißen die in Deutschland, in England heißt das Shell-Shocked. Also das sind die Leute, die von den Bomben geschockt sind. Und dieser Krieg, dieses massenhafte Auftreten bei Soldaten, verändert den Blick auf die Erkrankung. War die bis zum Ersten Weltkrieg, wie ich versucht habe zu zeigen, irgendwie so besonders ein Kulturphänomen in dem Sinne, dass jeder das haben wollte. Das war auch cool, das zu haben. Ne? Nur wer am öffentlichen Leben auch teilgenommen hat, der kriegt diese Erkrankung. Ändert sich das in diesem Weltkrieg dramatisch. An der Front, die Soldaten, die werden eine Belastung für die Armee. Die sind nicht mehr wehrtauglich. Mhm. Gleichzeitig ist das eine Erkrankung, die im Staatsdienst, sage ich jetzt mal so salopp, erlitten wurde. Die müsste rekompensiert werden, zum Beispiel durch eine Rente. Auch die Debatte beginnt. Und der Charakter der Krankheit beginnt sich zu verändern. Von so einem Phänomen, das die bürgerliche Gesellschaft toll fand, wird es jetzt etwas, das kriegswichtig ist, das Soldaten haben und wo man sich die Frage stellt, ist das vielleicht gar nicht das moderne Leben, das die Leute krank gemacht hat, sondern ist in den Soldaten, die diese Krankheit bekommen, etwas, sind die so schwach, dass sie das nicht aushalten, was an der Front passiert. Das heißt, aus der Nervenschwäche als Reaktion wird die Theorie, dass die schwachen Nerven angeboren in diesen Menschen stecken. Und dieser öffentliche Diskurs, den auch Psychiater führen, Militärpsychiater, landet in der Medical Community, würde man heute sagen, bei den Professionellen. Es gibt eine berühmte Kriegstagung der deutschen Psychiater im Jahr 1916, in der sie über die Neurasthenie und den Zusammenhang zum Kriegszittern diskutieren und eben auch über die Frage, ist das von außen an die Menschen reingebracht oder steckt es als Schwäche in den Menschen? Mhm. Und die Konsequenz dieser Tagung ist, dass es eine Abstimmung gibt und dann das Ergebnis der deutschen Mediziner ist, es liegt in den Leuten. Das kommt nicht von außen. Es ist also eine Schwäche und keine Reaktion auf außen. Und das verändert natürlich das Bild dieser Erkrankung so dramatisch, dass nach dem Krieg keiner die mehr haben will. Mhm. Also es ist nicht mehr cool, die zu haben.
Wie wurde die denn therapiert?
Und diese Krankheit wurde im Krieg therapiert, erst mit den gleichen Methoden wie im Frieden, als diese Krankheit bei den Soldatenmassen auftritt. Milieutherapie, also Wegverlegung von der Front in heimatnahe Lazarette, in Sanatorien und die Elektrotherapie, Gleichstrom, leichter Gleichstrom auf die Haut. Oder Bäder, alles sowas ist es in Göttingen zum Beispiel, ist es interessant. Da gab es ein Sanatorium, ein Volksnervenheilstätte, so hieß das, bei Göttingen. Da war dann auch ein Lazarett und da wurden genau solche Soldaten behandelt, eigentlich wie die normale Bevölkerung, die Zivilbevölkerung auch. Als dann diese Krankheit beim Militär um sich greift und eben nicht mehr so cool ist, und die Soldaten nun im Verdacht stehen, schwach zu sein oder vielleicht sogar zu simulieren, überlegen viele Militärpsychiater sich eine andere Therapie. Sie verabreichen jetzt starke Stromströße, die schmerzhaft sind, also in diesem Konzept den Nerven wieder Strom zu führen und kombinieren das mit Dingen wie Zwangsexerzieren. Ziel ist es, jetzt nicht mehr die Leute frontfern in Sanatorien mit alten Konzepten zu behandeln, sondern frontnah schnell wieder wehrtauglich zu machen. Und da entsteht eine ganz berühmte Methode, es ist die sogenannte Kaufmann-Methode, die eben schmerzhaft ist, aggressiv, Zwangsexerzieren und Stromstöße sollen die Soldaten wieder an die Front bringen. Unter Soldaten spricht man zu der Zeit sogar von Maschinengewehren hinter der Front. Also die Militärpsychiater quasi als Front hinter der Front, die Soldaten zurück an die Front wirft. Vielleicht führt das jetzt zu weit, aber in der gleichen Zeit entsteht auch eine spannende Debatte, ob nicht viele dieser neurasthenischen Krankheiten mit auch dazu führen, dass die Leute sich politisch aktiv beschäftigen, vor allem kommunistisch und sozialdemokratisch oder sozialistisch. Das ist ein Randaspekt, der aber auch nochmal zeigt, wie kulturell überlagert und dann eben auch politisch überlagert oft Krankheitskonzepte sind. Mhm. Hier jetzt die Gleichsetzung von Krankheit mit politischer Aktivität. Spannend ist natürlich, dass so jemand da nicht mehr rauskommt. Ne? Wenn jemand dann wegen eines politischen Wahns behandelt wird und seine politischen Freunde bittet, ihm zu helfen, dann ist das natürlich der Beweis dafür, dass er an dieser Krankheit leidet. Und auch das wirkt auf diese Neurasthenie zurück.
Oh, Frieda, wenn du so zitterst, dann heißt das ja vielleicht, du bist eine Kommunistin.
Oh, Friede. Er hat doch gerade erklärt, dass das früher nur ein Trick war, um seine politischen Gegner auszuhebeln. Ich bin eine Fliege und die sind grundsätzlich unpolitisch.
Nochmal gerade zurück zum Ersten Weltkrieg. Du hast eben gesagt, das Krankheitsbild hat sich verändert. Also ist jetzt eigentlich von der coolen Krankheit zu einer Krankheit, die man nicht haben will, die mit Schwäche verbunden ist. Wie wurde dann weiter mit der Krankheit umgegangen nach dem Ersten Weltkrieg?
Die Krankheit gibt es noch, die Sanatorien gibt es noch, aber die Frequentierung ist nicht mehr so hoch wie vor dem Krieg. Die Staatssanatorien fangen an, andere Krankheiten zu behandeln. Die privaten Sanatorien ändern ihren Charakter und richten sich eher auf Urlaubskuren ein. Und diese Erkrankung, obwohl sie da ist, ist nicht mehr prominent. Keiner will sie haben, sie wird nicht mehr behandelt und sie wird eher anders gerahmt, würde man sagen. Sie kriegt andere Namen, sie kriegt andere Bezeichnungen. Sie rutscht ein bisschen in den psychoanalytischen Bereich, da gibt es die Nervosität noch, aber als Massenphänomen, als psychiatrische Erkrankung ist sie weg. Mhm. Was man da sagen muss, Krankheiten, die einmal da sind, verschwinden eben auch nicht einfach so. Sie sind ja in der Literatur, sie sind in den Köpfen. Das hat ein bisschen Vergleichspunkte mit politischer Korrektheit, wenn so eine Krankheit verschwindet. Ärzte, die nun lange behandelt haben und auf einmal ist sie weg, die reden dann mit ihren Patienten und sagen dann eben, das sagt man heute nicht mehr so, aber das sieht mir aus wie. Mhm. Und das ist so eine Rede von so einer Erkrankung. Mhm. Das ist immer so etwas. Man sagt ja nicht bei einer Krankheit, wie das ich vielleicht gerade auch so erzählt habe, 1916, Kriegstagung der Psychiater, die Krankheit wird umgewidmet und dann verschwindet sie. Man sagt nicht, ab heute gibt es sie nicht mehr, sondern sie rutscht aus Finanzierungssystemen raus, sie rutscht aus der Wahrnehmung raus, sie rutscht auch aus dem Erleben der Leute als Krankheit, der Patienten raus und dann verschwindet sie eher unmerklich. Und ab und an erinnert sich noch mal einer an sie, aber sie existiert mit dem Namen dann zum Beispiel nicht mehr.
Das heißt, der Name wird nicht mehr gesprochen und die Gesellschaft vergisst. Ja. Du hast gerade gesagt, in Büchern, in der Literatur steht es noch, aber die Gesellschaft vergisst es und damit ist dann die Krankheit zumindest mit dem Namen verschwunden.
Genau, es ist ein längerer Prozess, aber dann ist sie irgendwann weg. Das kann übrigens auch anderen Krankheiten passieren, die sehr prominent in ihrer Zeit sind und einen klaren Namen haben. Die spanische Grippe, über die wir jetzt so viel wissen dank Covid, war lange Zeit in der deutschen Erinnerungskultur quasi nicht existent, völlig überlagert durch Krieg und Revolution. Und die Krankheit war natürlich da als Grippe. Sie hieß damals schon spanische Grippe. Dass es eine Viruserkrankung ist, wusste man noch nicht so genau. Hat unheimlich viele Tote gefordert, aber war eben ganz anders gelagert als die Neurasthenie, aber ähnlich vergessen.
Wir haben jetzt ganz viel auch über Krankheit im Ersten Weltkrieg gesprochen und ein Gedanke, den ich hatte, war die posttraumatische Belastungsstörung. War das vielleicht auch eine Krankheit, die Soldaten im Ersten Weltkrieg hatten?
Das ist jetzt spannend, weil die posttraumatische Belastungsstörung eigentlich historisch betrachtet genau anzugucken ist, wie das, was ich eingangs über die Pest sagte. Man macht retrospektiv eine Diagnose mit Mitteln von heute.
Frieda, posttraumatische Belastungsstörung? Was ist denn das?
Das bedeutet, dass manche, die etwas Schlimmes erlebt haben, danach richtig krank werden.
Es kann sehr gut sein, dass die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, wie man sie heute beschreibt, auch auf diese damaligen Soldaten zutreffen. Nur diese Idee dieser Krankheit, das Posttraumatische, mit der Benennung auch, die gab es eben nicht. Und deshalb bleibt es bei diesen Soldaten ein Kriegszittern und eine Neurasthenie. Die posttraumatische Belastungsstörung hat auch noch einen Vorläufer. Sie hieß ja Post-Vietnam-Syndrom, weil man nach dem Vietnamkrieg bei amerikanischen Soldaten ähnliche Sachen beobachtet hat. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es ein Frontkämpfer-Syndrom, das thematisiert worden ist. Es gab eben auch die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg und dass Soldaten so eine Kriegszittern haben können. Man hat es nur nicht mehr so genannt, weil es eben doch anders war. Und auch das ist ja interessant bei Krankheiten. Krankheiten verändern sich eben mit ihrer Gesellschaft. Es ist völlig banal, dass Krankheiten sich verändern, wenn zum Beispiel die menschliche Umwelt sich verändert. Der Klimawandel bringt andere klimatische Bedingungen hervor, bringt andere Zusammenhänge von Mensch, Tier, Viren, Bakterien hervor und es entstehen neue Krankheiten. Evolutionstheoretiker würden das mit Evolution erklären. Ökologen damit, dass bestimmte Tierarten wieder einwandern, die es vorher nicht gab, oder da neu einwandern. Das heißt, so verändert sich Krankheit. Aber Krankheit verändert sich eben auch mit der Gesellschaft, in der sie jeweils herrscht. Die Gesellschaft um 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, ist ja eine ganz andere als die Gesellschaft nach dem Vietnamkrieg oder die Gesellschaft, die wir 2023 haben. Es gibt bestimmte menschliche Charakteristika, es gibt bestimmte Charakteristika im Staatsaufbau, die sind vergleichbar. Aber das, was die Menschen denken, wie die Menschen denken und wie sie etwas wahrnehmen, ist anders. Und das ist beim Krieg evident. Die Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg ist eben anders als im Ersten Weltkrieg. Und deswegen tun sich damals die Leute schwer zu sagen, das ist eindeutig das Kriegszittern.
Das war jetzt für mich ein super Beispiel mit der Neurasthenie, um zu verstehen, wie sich Krankheiten verändern oder wie sie auch verschwinden können. Mir war überhaupt gar nicht klar, wie schwer es eigentlich ist, gesund und krank zu unterscheiden.
Die WHO hat daraus übrigens eine Schlussfolgerung geschlossen. Sie will gar nicht mehr definieren, was Krankheit ist, sondern sie definiert, was Gesundheit ist.
Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast...
Liebe Frieda, nach all dem, was ich jetzt gehört habe, glaube ich, auch wenn man es heutzutage nicht mehr so sagt, du hast eine Neurasthenie.
Und ich glaube, ich habe einfach nur einen Schnupfen. Tschi!
Das war Sciencefly, die Forscherfliegen, der Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society
von Detlef Maurer
und Eva-Maria Holli.
Wenn du noch Fragen oder Kommentare hast, dann schick uns einfach eine E-Mail an chs-podcast@hhu.de.
Ja, und die Frieda liest es dann und ich antworte vielleicht.